NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
19. August 1994. Der Todestag des amerikanischen Chemikers Linus Pauling.
Als ich einmal mit meinem Freund von der Schule nach Hause ging, wir waren beide 13, fragte er, soll ich dir ein paar chemische Experimente zeigen? Er hatte nämlich Chemikalien und Gerätschaften auf seinem Zimmer. Ich sagte ja und wir gingen rein.
Es ist der Schlüsselmoment im Leben des Linus Pauling, denn hinter dieser Tür wird er die Leidenschaft seines Lebens finden, die Chemie. Sein erstes Labor, ein Bretterverschlag im Keller, sein ureigenstes Reich. Hier experimentiert er drauf los, dass es nur so stinkt und kracht. Noch 70 Jahre später schwärmt er vor jungen Studenten von seiner Jugendliebe.
Chemistry is wonderful.
Chemie ist wunderbar. Ich bedauere alle Leute, die keine Chemie kennen. Ihnen entgeht etwas Wichtiges im Leben, eine wichtige Quelle des Glücks. Denn Chemie befriedigt die intellektuelle Neugier.
Voller Neugier war der Junge bereits den Forschern der Jules Verne und H.G. Wells Romane gefolgt, Abenteurern, die furchtlos und erfindungsreich zum Mittelpunkt der Erde vordringen, zum Meeresgrund und zum Mond, und rational vorausschauenden Gelehrten, deren Wissenschaft die Welt verbessert. Diesen Supermännern will er nacheifern, Neuland entdecken und die Zukunft sichern.
Aber mehr noch locken die logischen Regeln der Chemie. Jene Ordnung, die Linus im Familienalltag vermisst. Glücklos zieht der Vater, ein Drogist und Apotheker, von Stadt zu Stadt, stirbt früh und hinterlässt den 9-jährigen Linus und 2 jüngere Schwestern einer überforderten, kränklichen Mutter.
Als Witwe mit 3 Kindern hatte meine Mutter derartige Geldprobleme, dass sie hoffte, ich würde sie stets finanziell unterstützen.
Doch Linus will lernen, will auf die Oberschule und Universität. Seine Lösung? Emotionen verdrängen und arbeiten wie ein Pferd. Er studiert und jobbt und studiert und etabliert sich an der Oregon State University schnell als cooler Überflieger.
Als ein Physiklehrer feststellt, wenn Linus und ich zum gleichen Ergebnis kommen, wenn also 2 Autoritäten übereinstimmen, muss das Ergebnis richtig sein, kontert er kühl.
Und wer ist die andere Autorität?
Für Studiengebühren und Unterstützung der Mutter hackt er Holz, putzt Fußböden, zerlegt Rinderhälften und dann, während er als Straßeninspekteur jobbt,
da bot mir das College per Telegramm an, Chemie für Anfänger zu unterrichten. Ich bekam einen Schreibtisch in der Chemiebibliothek und las die Zeitschriften, wie etwa das Journal der amerikanischen Chemischen Gesellschaft.
Zeitlebens wird er die aktuellen Publikationen nach Wissenswertem durchforsten. Doch zunächst, 1919, der Erste Weltkrieg ist gerade zu Ende, folgt der junge Student den Physikern in die aufregend neue Welt des Atoms.
Dort kreisen, wie die Planeten um die Sonne, die winzigen elektrisch negativen Elektronen um den schweren elektrisch positiven Atomkern. Und einsame Elektronen verschiedener Atome, so liest er fasziniert, könnten sich zu Paaren zusammentun und so ihre Atome zu Molekülen verbinden. Das gefällt ihm. Eine wagemutige Theorie schafft Ordnung im chemischen Durcheinander.
Die Sache fesselte mich derart, dass ich einen Seminarvortrag über die Elektronenpaartheorie der chemischen Bindung hielt. Ich war damals 18.
Er hat begriffen, die Bindung ist der Schlüssel zu den Geheimnissen der Chemie. Während die Physiker ihre Atome, die Bausteine der Materie, immer weiter zerlegen, in Elektronen und Atomkerne, die Kerne in Protonen und Neutronen, die wiederum in Quarks, interessiert die Chemiker, wie erschafft der Baumeister Natur aus den Atombausteinen mit Hilfe eines Bindungsmörtels Moleküle und Kristalle, kurz die unendlich vielfältigen Strukturen unserer Welt.
Bindungen und Strukturen. Die zentralen Themen des 21-jährigen Doktoranden Linus Pauling, als er ins sonnige Kalifornien wechselt, ans California Institute of Technology, eine junge Universität auf dem Weg zur Weltklasse. Dort lernt er die neueste Untersuchungstechnik benutzen. Mit Röntgenstrahlen die Strukturen von Kristallen aufdecken. Etwa so, wie ein Arzt mit Röntgenaufnahmen die Knochenstruktur analysiert.
Eine leistungsstarke Methode, aber nicht überall anwendbar. Sie war nicht ganz einfach.
Während das Röntgenbild des Mediziners direkt den Knochenbau zeigt, destilliert erst eine Menge Mathematik aus dem Kristallröntgenbild den Kristallaufbau. Aber nach monatelangen Fehlversuchen präsentiert der Newcomer stolz den ersten Erfolg.
Es gefiel mir, wie man Fragen an die Natur durch sorgfältig geplante und durchgeführte Experimente beantworten konnte.
Noch in Hochstimmung heiratet er wenig später Ava Helen Miller, eine junge Hauswirtschaftsstudentin vom College in Oregon, und stürzt sich gleich wieder in seine Doktorarbeit. 3 Jahre später die große Chance, ein Stipendium für Europa, eine Reise ins Mekka der Naturwissenschaft und eine verspätete Hochzeitsreise.
Jung, schlaksig und zu Schnellschüssen neigend, passt Pauling exakt ins Bild vom Westerner, ein Cowboy der Wissenschaft sozusagen, der allerdings das Fürchten lernt.
Ich empfand einen gewissen Schock, als ich 1926 nach Europa ging und entdeckte, dass es dort eine ganze Reihe Leute gab, die mir schlauer vorkamen.
Kein Wunder, entwickeln doch gerade Physiker wie Heisenberg, Pauli, Dirac oder Schrödinger das fantastische neue Handwerkszeug der Quantenmechanik und zähmen damit den irritierenden Zufall der atomaren Physik. Pauling ist begeistert und sieht sofort seine Chance, eine Quantenchemie.
Schon 1926 erkannte ich, viele Fragen der chemischen Bindung und der Struktur von Molekülen und Kristallen konnte die Quantenmechanik lösen. Und so wandte ich sie in den nächsten 10 Jahren höchst erfolgreich auf die Chemie an und baute ihr Fundament so um, dass jeder Chemiker mit den neuen Ideen arbeiten konnte, zusammen mit der viel älteren Strukturchemie.
Mit nachtwandlerischer Sicherheit reduziert er durch quantenmechanische Tricks das hochkomplexe Elektronengewirr in Molekülen auf wenige effektiv wirksame Größen. In einer Serie von Artikeln unter dem Obertitel »Die Natur der chemischen Bindung« begründet der mittlerweile zum Assistenzprofessor ernannte Pauling ab 1931 seinen Weltruhm als Chemiker. Sein gleichnamiges Buch von 1939 avanciert zum Chemie-Klassiker, zum vielleicht meist zitierten Buch der Naturwissenschaft.
Ich hatte das Gefühl, chemische Bindungen im Grund vollständig zu verstehen.
Geradezu prophetisch schreibt er damals in einem Förderantrag an die Rockefeller Stiftung:
Dieses Wissen könnte sehr wichtig werden für die Biochemie, indem es zur Strukturbestimmung der Proteine, also der Eiweiße, des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin und anderer komplexer organischer Substanzen führt.
Virtuos jongliert Pauling nun mit Theorie und Experiment bei der Analyse jener komplexen, lebenswichtigen Moleküle. Zunächst leitet er aus seinen quantenmechanischen Bindungsregeln plausible Strukturen ab, um sie dann mit den experimentellen Daten der Röntgenstrahlanalyse zu überprüfen.
Zum Beispiel beim Hämoglobin, das ihn schon länger fasziniert. 1935 zeigt er, wie sich der lebensnotwendige Sauerstoff in der Lunge an die Eisenatome der Hämoglobinmoleküle in den roten Blutkörperchen bindet, die ihn dann im Körper verteilen. 10 Jahre später bringt ihn dieser Mechanismus auf eine Idee für die molekulare Ursache der Sichelzellenanämie, einer Erbkrankheit, die rote Blutkörperchen deformiert.
Das Prinzip Pauling. Er hört, liest, sieht etwas, gleicht es mit der phänomenalen Datenbank seines Gedächtnisses ab und ein Gedankenblitz zündet, ob in der Chemie, Physik, Biologie oder Medizin. Kästchendenken und Gartenzäune verachtet er und fegt wie eine Naturgewalt quer durch die Wissenschaftsdisziplinen.
Auch bei seiner Arbeit für das Militär im Zweiten Weltkrieg. Nur die Mitarbeit an der Atombombe lehnt er strikt ab. Stattdessen protestiert er gegen die Hexenjagd auf Japaner in den USA und nach Kriegsende gegen das Wettrüsten. Mit demselben wagemutigen Elan, den seine Hypothesen und Theorien auszeichnen.
Wie 1948. Da skizziert er in einem Vortrag visionär Struktur und Funktion des Erbmoleküls, der DNA. Und erkältet im Bett liegend, schnipselt und faltet er im gleichen Jahr aus Papier die Grundstruktur der Proteine, jener Eiweißstoffe, die überall in Lebewesen aktiv sind. 2 Jahre später hat sein Team die Details der Struktur entschlüsselt. Ein neuer Geniestreich und leise Schadenfreude.
Natürlich arbeiteten andere Leute am selben Problem, aber mit anderen Methoden. Nur waren ihre Strukturen alle falsch. Sie hatten die Regeln aus meinem Buch nicht beachtet.
Das machen zwei junge, hungrige Forscher besser. Mit Paulings eigener Methode schnappen ihm Crick und Watson 1953 die nächste Sensation vor der Nase weg, die Doppelhelixstruktur der DNA. War er zu siegesgewiss? War das amerikanische Außenministerium schuld, weil es ihm keinen Reisepass für England gab, wegen seiner harschen Kritik an der US-Atompolitik?
Vielleicht hätte ich die Doppelhelix entdeckt, wenn ich zu dieser Londoner Tagung hätte fahren dürfen. Vielleicht aber hatte meine Frau recht, als sie sagte, wenn das so wichtig war, warum hast du nicht härter dran gearbeitet?
Dabei arbeitet der 52-Jährige schon unermüdlich. Als Leiter des Caltech Chemie Departments, in Forschung und Lehre und auch zu Hause, vor Frau und Kindern im Arbeitszimmer abgeschirmt, in seiner eigenen Welt, wie schon als Junge.
1954 tröstet der Chemie-Nobelpreis für seine Arbeiten zur chemischen Bindung Pauling über die verpasste Doppelhelix hinweg. Mit dem Preis sozusagen als Schutzschild weiten er und seine Frau Ava Helen die Kampagne gegen die Atompolitik der USA aus. Er tut und sagt, was er für richtig hält, trotz der hysterischen Kommunistenjagd der McCarthy-Ära.
Ich lasse mir von keinem sagen, was ich tun oder denken soll.
Except Mrs. Pauling.
Außer von Mrs. Pauling.
Als im Kalten Krieg die Atombombentests brutal forciert werden, fordert der überzeugte Friedenskämpfer in hunderten Reden und Aufrufen einen Teststopp. Mit der Baskenmütze auf dem schlohweißen Haar und seinem breiten Jungengrinsen.
So let's take action. Let's march in.
Packen wir es an. Machen wir Friedensmärsche, beten bei Mahnwachen, protestieren gegen Polaris-Raketen. Bombardieren wir den Präsidenten, den Außenminister, unsere Senatoren mit Briefen, die sie auffordern, endlich Vernunft anzunehmen.
Und die Politik reagiert. 1963 unterschreibt John F. Kennedy ein Teststoppabkommen. Am gleichen Tag, an dem es in Kraft tritt, verleiht das Nobelkomitee Linus Pauling den Friedensnobelpreis.
Das Ego, nunmehr mit 2 Nobelpreisen gestärkt, zieht er in einen neuen Kampf gegen 2 Geißeln der Menschheit, Erkältungen und Krebs. Sein simples Rezept: Vitamine im Überfluss, vor allem Vitamin C. Kollegen und Mediziner schütteln nur den Kopf. Die Ironie der Geschichte: seine Frau stirbt an Krebs. 12 Jahre später auch Linus Pauling selbst. Am 19. August 1994 mit immerhin 93 Jahren und bis zuletzt als Forscher aktiv.
I think that the life of a scientist is the most satisfying of all possible lives.
Ein Leben als Wissenschaftler ist befriedigender als jedes andere Leben.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Burkmar an Linus Pauling, der am 19. August 1994 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.